Hallo, ich bin Sophie.
Hallo, ich bin Selma.
And this is Basel.
Hallo Sophie.
Hallo Selma.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
Ja, nachdem wir When We See Us im Kunstmuseum auf Englisch gemacht haben, widmen wir uns in dieser Folge einem weiteren Thema. Es dreht sich auch um Sichtbarkeit, aber auch wie Kulturerbe geteilt wird. Der Titel unserer mittlerweile 7. Folge ist Vor aller Augen. Und was damit gemeint ist, besprechen wir heute mit 2 Gästen.
Genau, und diese 2 Gäste sind Dr. Anna Schmidt und Dr. Beatrice Huerol. Dr. Anna Schmidt ist seit 2006 Direktorin des größten ethnologischen Museums, das Museum der Kulturen Schweiz. Sie war Initiatorin für die Neukonzeption der Ausstellungstätigkeit und Vermittlung des Museums für Kulturen. Außerdem hat sie die Erschließung der Bestände, die Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften und die internationale Vernetzung des Museums maßgeblich vorangetrieben. Wie auch Dr. Beatrice Huerol, sie studiert Ethnologie, politische Ökonomie und angewandte Psychologie an der Universität Freiburg. Sie promoviert an der Georg-August-Universität und ist seit 2013 Kuratorin für Ozeanen am Museum der Kulturen.
Ein herzliches Willkommen von unserer Seite beim This is Basel Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Ja, was mit Sichtbarkeit und Kultur gemeint ist, werden wir jetzt Stück für Stück aufdröseln. Wie fühlt es sich für Sie an, aus dem Museumsbüro rauszukommen und wortwörtlich in der Öffentlichkeit zu arbeiten?
Ja, es ist sehr vielfältig. Also man weiß nie, wo man landet. Heute bin ich im Aufnahmestudio, aber normalerweise führen mich meine Wege natürlich weiter weg zu den Orten, wo die Objekte herkommen, die wir in den Sammlungen haben. Und als Ethnologin ist es mir vertraut, mich mit den Unvertrauten bekannt zu machen. Das heißt, ich muss mich sehr schnell einfinden und das ist sehr spannend.
Ihr werdet ja jetzt im Museum vor aller Augen auch arbeiten. Ist es korrekt? Wie fühlt sich das oder wie wird sich das anfühlen? Wie hat es sich bisher angefühlt?
Also unter die Augen oder vor die Augen der Öffentlichkeit zu treten, ist aufregend, weil es unsere Arbeit sichtbar macht, die sonst doch schon sehr im Unbekannten stattfindet. Und das ist schön, dass man das teilen kann und öffentlich machen kann.
Für unsere Zuhörer, was damit gemeint ist, das Museumsteam arbeitet buchstäblich vor aller Augen in einem Saal und sie stehen persönlich Rede und Antwort durchgehend während der Öffnungszeiten im Museum. Anna, wie setzt sich denn die Sammlung des Museums der Kulturen zusammen?
Wie viel Zeit haben wir? Wir haben 340.000 Objekte aus allen Regionen der Welt. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, die jetzt einzeln aufzudröseln, sondern tatsächlich, was zeigen wir in vor aller Augen. Und da geht es um unterschiedliche Formen der Zirkulation der Objekte. Einerseits, was wir gerade abgeschlossen haben mit Sri Lanka, Dambana, die Rückführung von einem Konvolut von 47 Objekten. Andererseits, was jetzt als nächstes kommt, ist die Vorbereitung einer Leihgabe nach Hivaua, Französisch-Polynesien. Und es geht darum, tatsächlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Dinge zirkulieren, zu zeigen, was es heißt, sie darauf vorzubereiten, aus Museumssicht, eben weil es im Museum geschieht, und ins Gespräch darüber zu kommen, was es denn fürs Museum bedeutet, was es für eine Stadtgesellschaft wie Basel bedeutet, was es aber vor allen Dingen auch für die jeweilige Herkunftscommunity bedeutet.
Es wird ja auch viel geredet und es ist ein großes Gespräch momentan, von wo Dinge herkommen, von wo, wem gehören sie. Das ist ja euer großes Thema, nämlich auch die große Schwierigkeit von einem Museum wie eurem. Dann habe ich eine relativ simple Frage. Was heißt jetzt für unsere Zuhörer, was heißt Provenienzforschung? Was ist das?
Provenienzforschung heißt, zu klären, woher die Dinge wie ins Museum kamen. Also wir müssen meistens, woher sie stammen, grob auf jeden Fall. Aber den Weg, den sie genommen haben, um dann am Schluss im Museum zu sein, den kennen wir oft nicht. Und das große Problem ist fast immer der Handwechsel von der Herkunftsgesellschaft zum Sammler ins Museum. Mhm. Dieser erste Schritt, der ist für uns das Allerwichtigste. Gar nicht unbedingt, wie es sich dann weiter vollzogen hat innerhalb Europas. Und was sich daraus letztlich ergibt oder ergeben kann, also Herkunft in dem Sinne oder Weg explizit mit einbezogen ist.
Wie ist es denn zu dem ersten Objekt gekommen?
Wir haben verschiedene Register, sage ich mal, im Museum, in denen die Objekte, die reinkommen, aufgezeichnet werden. Jetzt daraus aber zu schließen, dass das erste verzeichnete Objekt auch das erste war, was nach Basel kam, wäre definitiv verfehlt. Und von daher, ich kann nicht sagen, welches das erste Objekt war. Was wir wissen, ist, dass die Sammlung von Lukas Fischer aus Mexiko insbesondere eine der ersten ethnografischen Sammlungen in Basel war. Die kam Anfang des 19. Jahrhunderts, also noch vor Gründung des Museums.
Also die Reihenfolge der Eingänge, die lässt sich im Einlaufbuch nachvollziehen. Wir haben da jede Abteilung ein großes Buch, wo die Objekte verzeichnet werden, handschriftlich, noch bevor sie in die Datenbank eingepflegt werden. Und das verbindet uns mit unseren Vorgängern, die alle genau das Gleiche gemacht haben, nämlich jedes Objekt, das ins Museum gekommen ist, verzeichnet und auch aufgeschrieben hat, wo die Dinge herkommen.
Vorhin, als wir durch das Museum gelaufen sind, haben wir uns einige Räume und einige Objekte aus unterschiedlichen Regionen angeschaut. Was ist das Besondere an der Sammlung in Basel im Kontext mit Europa und anderen ethnografischen Sammlungen?
Das Besondere ist, dass Basel überhaupt eine Europa-Abteilung im Ethnologischen Museum hat. Das ist keineswegs selbstverständlich. Es wird fast immer getrennt gehalten. Und dadurch, dass wir diese Sammlung haben, ist es für uns sehr viel leichter, Bezüge herzustellen und ein Stück weit eher wegzukommen von der Exotisierung. Und um die Provenienz zu erforschen, benutzen wir alles an Archivalien, was da ist. Dazu gehören Einlaufbuch, Karteikarten, Jahresberichte, sämtliche Publikationen, um erstmal einfach die schriftlichen Quellen von hier zu nennen.
Könnt ihr uns zur Projektreihe Vor aller Augen etwas Näheres erzählen? Welche Projekte sind damit konkret gemeint?
Vor aller Augen heißt tatsächlich, der Bevölkerung, dem Publikum nahezubringen, was wir tun, wenn wir Provenienzforschung machen, mit welchen Konsequenzen wir gegebenenfalls zu rechnen haben und das vorzustellen und darüber ins Gespräch zu kommen. Angefangen haben wir mit einer Sammlung aus Sri Lanka. Mhm. Dabei handelt es sich um 47 Objekte, die zu der Gruppe der Veda gehört und von da auch gesammelt wurde. Und was wir gemacht haben, ist die letzte Reinigung, die letzten Klärungen, nochmal ein Durchgang mit einer Delegation aus Sri Lanka. Was wird mit den Objekten geschehen, bevor sie dann verpackt wurden und auf die Heimreise antraten?
Genau, und die sind jetzt unterwegs, diese Objekte?
Die sollten eigentlich schon angekommen sein. Also am 30. Mai wurden sie verpackt und dann zum Flughafen nach Zürich gebracht und von dort aus haben sie die Heimreise angetreten. Inzwischen sind sie in Sri Lanka gelandet. Die erste Station ist die Hauptstadt Colombo, um da die erste Begrüßung der Dinge zu machen. Dann geht es weiter nach Dambana, einem Hauptort, wo die Gruppe der Veda lebt und wo sie ihr Heritage Center haben. Und von da aus wird es weitergehen. Wie, wissen wir noch nicht.
Das ist auch immer die Frage, wie es weitergeht. Ihr habt ja auch, es ist immer sehr offen, oder? Es verändert sich ja auch je nach Artefakt oder je nach Projekt. Das war jetzt eben das Sri Lanka-Projekt, aber ihr habt ja auch noch eins.
Genau, Beatrice. Am 27. Juni eröffnen wir Hiva Oa in Vor aller Augen. Da werde ich mein Büro ins Museum verlagern, mit Hilfe natürlich von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden dort arbeiten. Bei Hiva Oa geht es darum, dass etwa 30 Objekte aus unserer Marquesas-Sammlung, aus Französisch-Polynesien, nach Hiva Oa, eine der Inseln der Marquesas, reisen wird, um dort in einem Kulturzentrum ausgestellt zu werden.
in meiner Research betrieben, wusste ich nicht genau, wo es ist, würde ich jetzt auch offen zugeben. Und dann habe ich da irgendwo ganz im Kleinsten, das ist eine Inselkette inmitten des Meeres, unterhalb, würde ich jetzt sagen, von Hawaii, aber auch schon ganz weit da unten.
Genau, richtig recherchiert. Ich kann vielleicht sagen, wie man da hinkommt. Und zwar fliegt man da über die USA, Los Angeles, und dann fliegt man nochmal viele Stunden über den Pazifik nach Tahiti. Das kennt man ja vielleicht noch so. Und dann muss man fast die halbe Wegstrecke wieder zurück auf die Marquesas fliegen, nochmal 4,5 Stunden. Also Französisch-Polynesien hat 5 Archipele und eine Größe von Europa.
Ja, unglaublich.
Aber vielleicht sollte man einfach hinzufügen, dass dort Jacques Brel und Paul Gauguin begraben sind. Das ist oft die Verbindung, die den Menschen hier was sagt.
Gauguin? Und aus welchem Grund? Was ist die Geschichte?
Gauguin hat seine letzten 3 Lebensjahre auf Hivaoa verbracht. Und Jacques Brel hat auch viele Jahre auf Hivaoa gelebt. Er hatte so ein kleines Flugzeug und hat die Leute hin und her geflogen. Er war sehr beliebt. Und von beiden, das Grab befindet sich in Hivaoa.
Wow, das wussten wir jetzt nicht.
Das wird aber nicht als Artefakt auch hier.
wird nicht als Artefakt aber gehandelt.
Glaub, das ist unter Umständen einfach die Verbindung, damit, also es erleichtert zu sein, auch da.
Ja,
und
total.
Und Gauguin ist ja immer Tahiti, aber nie Hivaoa. Mhm.
Wie erfährt denn eine Community, dass ihre Artefakte sich dann in dem Besitz von einem bestimmten Museum befinden? Wie kommt es zu diesem ersten Kontakt, dass sie dann einen Anruf bekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Noch schlimmer, sie haben keinen Anruf bekommen. Ich bin gleich persönlich vorbei.
Ah ja, door knocking.
Hallo. Nein, tatsächlich ist das schwierig. Im Falle von Hivaoa oder von den Marquesas würde man vielleicht Objekte in französischen Sammlungen vermuten. Dort gibt es auch viele, aber sicher nicht in der Schweiz. Ja. Und deshalb müssen wir proaktiv Kontakt herstellen.
Das heißt, Sie sind die erste Ansprechperson und auch die Brücke zwischen den Heimatländern und den Objekten, die in Ihrer Sammlung sind und in anderen Sammlungen.
Genau, wir versuchen das zu sein.
Es gibt unterschiedliche Formen und Möglichkeiten. Jetzt im Fall von Sri Lanka erreichten uns 2 Briefe, ohne dass es vorher den Kontakt gab. Der wurde dann hergestellt. Und vermutlich ist es darüber gekommen, dass Edinburgh Human Remains, menschliche Überreste, restituiert hat an das Heritage Center der Wetter und das mit Unterstützung eines Forschers des Max-Planck-Instituts, der damals die Verbindung hergestellt hat. Und dann wurde weiter recherchiert und so kamen dann die Briefe zu uns. Und das wäre eben anders als das, was jetzt bei Hivaoa der Fall war.
Also das heißt, Hivaoa, seid ihr dahin? Oder du, Beatrice.
Ja.
Und im anderen Fall war es umgekehrt. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass die Briefe, also handgeschriebene Briefe von wem? Oder ist das damals?
Es gab 2 Briefe, die selbstverständlich auf Computer geschrieben sind.
Mhm.
Der eine vom Ministerium für religiöse und kulturelle Angelegenheiten, der andere vom Kulturzentrum in Dambana, eben von den Wetter.
Mhm.
Die praktisch wortidentisch sind, wo es nur noch darum geht, Kleinigkeiten zu ändern, aber ganz klar, die beiden Teile haben zusammengearbeitet, die beiden Institutionen haben zusammengearbeitet, dass es wirklich Hand in Hand ging.
Mhm.
Ein ganz anderes Beispiel ist der Tulu aus Australien.
Der Tulu aus Australien ist nochmal ein anderes Beispiel, weil da wurden wir angesprochen von einer Forschergruppe mit indigenen Wurzeln, die auf der Suche war nach kulturell modifizierten Bäumen in Museumssammlungen und die auf uns zukamen und wo wir schnell eine sehr intensive Beziehung entwickelt haben, die auch in einer Anfrage für Restitution resultiert ist. Und tatsächlich wird der Tulu, der beschnitzte Baum, im MKB im November heimkehren nach Australien.
Genau, da müssen wir noch sagen, wir waren eben vorher zum Glück mit euch auch im Museum, es war wahnsinnig toll. Und da haben wir diesen Tulu-Baum gesehen und das ist eigentlich, ich werde es wahrscheinlich jetzt total falsch sagen, also bitte korrigiert mich. Aber das ist eigentlich für, man stelle sich vor, ein Baum, der gewindet ist, der ist reingeschnitzt worden, etwa von vielleicht 2 Meter Größe. Und vis-à-vis gibt es einen Film von der Recherche sozusagen oder die Entstehung davon.
Ja, also das Zentrale am Film ist eigentlich die Zeremonie, die Smoking Ceremony, ja, die gemacht wurde, weil die war wichtig. Der Tulu ist ein Ahne für die Kamilaroi-Leute und um die Ahnen dort drin heimkehren zu lassen, wurde diese Smoking Ceremony gemacht, aber auch um uns alle zu versöhnen. Also die Institution, das Museum, das MKB mit den Vertretern der Kamilaroi. Und das war einfach nochmal so ein Start in eine ganz neue Beziehung auf Augenhöhe.
Und vielleicht an der Stelle eine Beziehung herzustellen, die Restitution einzuleiten, am Ende den Entscheid zu haben, ein Ding oder ein Subjekt, wie es der Baumstamm, der Beschnitzte ist, darf nach Hause, ist nicht das Ende einer Beziehung, sondern es ist wie ein Mittelstück, wo es dann darum geht, und wie geht's weiter. Und da haben wir noch nicht allzu viel Erfahrung, aber es ist völlig klar, dass von allen Seiten gewünscht wird, die Beziehung weiterzuführen, auch zu intensivieren und zu sehen, wie gestaltet es sich dann. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Da geht Restitution, Rückführung, heißt nicht das Ende von etwas, sondern die Weiterführung oder der Neubeginn von ganz anderen Verbindungen, Beziehungen und Zusammenhängen.
Es geht dann aber auch um Gleichzeitigkeit. Also wir sehen ein Objekt, wir haben im Museum das Objekt gesehen, was in einer bestimmten Zeitspanne entstanden ist. Dann sehen wir eine Videoarbeit, die im Hier und Jetzt passiert. Und gleichzeitig der Künstler hat auch ein komplett neues Werk geschaffen, was auch den Dialog zwischen den Zeiten herstellt. Kannst du vielleicht noch etwas über die Zeichnung sagen?
Die wir vorhin gesehen haben, ist von Brian Martin. Mhm. Brian Martin führt dieses Forschungsprojekt zum Tulu, ist selber Kamilaroi und auch Künstler. Und er beschäftigt sich in künstlerischer Art und Weise mit diesen kulturell modifizierten Bäumen, indem er sie fotografiert und dann mit Kohle zeichnet auf A4-Blättern, Papierblättern, die er dann zu einer großen Komposition zusammensetzt.
Ich wollte auch bezüglich dem, weil ihr redet so passioniert darüber, ich glaube, man muss ja auch so passioniert sein, zum diese Arbeit machen und diese Arbeit auch sehr ernst nehmen. Und das, finde ich, merkt man auch, also wie auch die Sprache sehr wichtig ist. Was ist für euch die Lockung davon oder wo kommt diese Leidenschaft her für euch beide? Jetzt, das ist individuell gefragt, aber wo kommt es her?
Ich war halt schon oft an Orten, wo keine Dinge mehr da waren. Und diese Verbindung herzustellen mit diesem Reichtum, über den Basel verfügt in seinen Depots, diese Verbindung zu schaffen zu Ursprungsgemeinschaften und was das auslösen kann, also davon war ich schon oft Zeugin im Depot, wenn ein Gast auf einen Ahnen oder auf ein ganz bestimmtes Ding trifft, das für ihn ganz wichtig oder für sie ganz wichtig ist. Und das sind Prozesse, die kann man nicht so leicht in Worte fassen. Das ist mehr emotional, wie man das irgendwie erfasst. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, diese Verbindung herzustellen. Und das ist einfach sinnhafte Arbeit und das macht dann auch großen Spaß.
Du hast es gerade gesagt, die emotionale Seite spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Und das klingt dann in der Erzählung oft leicht mythisch angehaucht, wovon ich weit entfernt bin. Aber wenn jemand je erlebt hat, wenn es geschieht, dass eine Person eine Verbindung herstellt zu, was wir sagen würden, einem Ding, wo Sie sagen würden, zu einem Ahnen oder einem Subjekt, und wie sich da die Atmosphäre in relativ sterilen Räumen komplett ändert, von jetzt auf nachher. Es geschieht Ihnen. Es passiert. Anders kann ich es gar nicht sagen. Dann ist völlig klar, da kommt eine komplett andere Dimension in die Sammlung, die wir als WissenschaftlerInnen letztlich so selten oder gar nicht haben. Wir haben die Attitüde des Draufschauens, des analytischen Sezierens. Und dort geht es darum, es gehört in den und den Bereich. Und so bin ich damit verbunden. Und die Verbindung, die spüren wir selten. Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Das Zweite ist, dass auch nach ganz langer Zeit es anscheinend unmittelbar möglich ist, genau diese Verbindung herzustellen. Für mich war es jetzt wieder mit der Delegation aus Sri Lanka ganz erstaunlich, wie wir durch die Sammlung durch sind und der Chief tatsächlich erstmal Kontakt aufgenommen hat, indem er jedes Teil berührt. Wo ich erstmal plötzlich steif werde, im Museum berühren, ist eigentlich nicht angesagt. Aber es ist ja schon restituiert, ist dann so die erste Reaktion. Und dann fängt er an zu erzählen und er hat in diesen 2 Stunden durch diesen Saal durch mehr an Wissen beigetragen, als wir in 120 Jahren. Und nicht nur das Emotionale, sondern tatsächlich Verwendungszusammenhänge. Was ist wichtig für uns? Was wollen wir damit in Zukunft? Nicht bei jedem Einzelnen, weil er da noch ganz viele Abklärungen dort treffen muss. Aber diese Dimensionen zusammenzubringen, das ist pure Leidenschaft. Das kann man nicht anders sagen.
Das spürt man auch, wenn man die Räume begeht, mit welcher Liebe zum Detail sie auch präsentiert werden. Gibt es eine persönliche Geschichte, die du mit deiner ersten Community in Erinnerung hast?
Es gibt ganz viele persönliche Geschichten. Wenn es um die erste Community geht, dann würde ich die nach Pakistan tun, da wo ich meine Feldforschung gemacht habe, was damals noch gar nichts mit dem Museum zu tun hatte. Mhm. Im Museum selbst ist für mich eine der erstaunlichsten Begebenheiten, wie wir mit einer Person aus den Solomon Islands im Depot waren und sie die Objekte gesehen hat, sich umdrehte und sie redet in einer unverständlichen Sprache und die Atmosphäre hat sich wirklich komplett geändert. Kommt zurück und sagt, ich habe meine Ahnen begrüßt, ich habe mich bei ihnen entschuldigt, dass ich sie nicht mitnehmen kann, weil ich auch nur Gast bin. Und wenn ich zurückkomme, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich das entsprechende Ritual durchführen. Und dann ging es weiter, als wären wir im Depot, wie wir normal im Depot sind. Aber die Atmosphäre war anders. Das ist wirklich, es ist egal, wie oft man das erzählt und wiederholt. Es ist einfach eine blasse Wiederholung von dem, was geschieht.
Beatrice, wie war das für dich? Auch in der Feldforschung, wir hatten zwar auch von Neuguinea vorher darüber geredet. War das zum Beispiel auch ein Schlüsselmoment?
Ja, auf jeden Fall. Also in meinen Monaten in West-Papua, also der Westteil von Neuguinea, der zu Indonesien gehört, habe ich natürlich die materielle Kultur sehr genau kennengelernt und habe auch einen Bezug aufgebaut zu den Dingen. Und ich versuche immer auch mit den Dingen zu reden, wenn ich im Depot bin. Ich kenne gewisse Protokolle, also zum Beispiel Neuseeland hat gewisse Vorgaben, wie man mit Objekten vorgeht. Ich lerne immer dazu. Ich kann nicht alles einhalten, aber ich versuche immer respektvoll zu sein und eben mit den Dingen zu reden. Und was mir jetzt in Bezug auf West-Papua besonders auffällt, ist, dass wenn ich da eine Rollschrankanlage aufdrehe, dieser Geruch nach Feuer, der bringt mich immer unmittelbar zurück wieder nach West-Papua. Also es ist dann weniger das Visuelle, sondern der Geruch.
Es ist ja alle Sinne auch immer. Eben, und auch diese Beziehung aufbauen zu Objekten, das ist ja auch ewig alt. Das ist, wenn man in so ein Museum geht, dann wird man auch konfrontiert mit dem Menschsein und wie es damals war, wie es heute ist und wie es in der Zukunft sein wird.
Also wir kennen doch alle irgendwelche Familien oder Kinder, die nicht einschlafen ohne. Und dann kommt was auch immer. Oder die Mutter, die den Bären des Kindes wäscht, weil er zu dreckig ist und das Kind wirklich herzzerreißend weint, weil irgendwas mit diesem Bär passiert, was so gar nicht geht. Wir kennen diese Beziehung zu Dingen auch. Und ich, wenn ich jetzt Beispiele bringe von Kindern, dann heißt es nicht, dass es darauf begrenzt ist. Aber da sind sie uns besonders präsent. Das kennen wir alle. Und ab wann hört es auf? Wann werden wir rational und gucken drauf? Vogelperspektive und sind nicht mehr Teil davon. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei.
Fällt es euch schwer, diesen Schritt zurückzugehen und wieder in die Rolle der Wissenschaftlerinnen zu kommen, wenn ihr diese persönlichen Beziehungen aufbaut zu den Objekten?
Die Frage ist ja ein bisschen, was ist die Rolle einer Wissenschaftlerin? Man hat vielleicht so ein Bild, vielleicht sehr rational, schreibt viel in ihrer Stube. Aber ich denke, in unserem Fall ist das auch sehr viel Kontakt mit Menschen. Und es ist auch wichtig, dass man sich trifft, sich austauscht, zusammen isst. Heutzutage sind das sehr viele Zoom-Meetings natürlich über die Distanz. Und da halt auch diese kulturellen Übersetzungsleistungen immer zu machen, das kann herausfordernd sein. Aber es hat sehr viel mit Interaktion zu tun und weniger so mit dem stillen Kämmerlein und der hehren Wissenschaft.
Ich glaube, es ist weniger zurückzugehen zu dem, was dann wissenschaftlich getan werden muss, in dem, was wir, wie wir uns Wissenschaft vorstellen. Es geht ja nicht mehr um die Verbindung dieser verschiedenen Wissensformen und Wissenssysteme. Und die Frage, gibt es die Verbindung? Kann es sie geben? Stehen die beiden eher nebeneinander? Oder stehen sie einander wirklich gegenüber? Und damit klarzukommen, das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Und tatsächlich zu sehen, wie sich das dann auch in Museumsarbeit übersetzen lässt. Ich habe einen Begriff gelernt, von Brian Martin übrigens, Deep Listening. Und ich habe ihn gefragt, was ist damit gemeint? Und dann, er sagte, es geht nicht einfach nur um das, was wir unter aktivem Zuhören verstehen, sondern tatsächlich auch mit allen Sinnen hören, lernen. Und ich glaube, mehr denn je ist ein Museum ein Ort, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern selber lernen muss und soll.
Wie werdet ihr dieses Deep Listening versuchen weiterzuziehen?
Vor aller Augen ist eine Möglichkeit.
Ja.
Es wird ganz viele neue geben müssen und das wird sich auch wieder von Fall zu Fall unterscheiden, wo es immer auf die Personen ankommt, die da als MittlerInnen dazwischen stehen.
Ja, das stimmt, das kann sehr unterschiedlich sein, auch die Bedürfnisse. Es ist nicht unbedingt so, dass eine Restitution zum Beispiel resultieren muss aus so einer Beziehung. Manchmal sind Gemeinschaften auch, ich weiß nicht, ob das als Ziel deklariert sein kann, so weit sein, aber es stimmt einfach nicht, eine Restitution. Das kann zu Streit und auch Retraumatisierung führen. Und da ist unsere Aufgabe, im Dialog mit der Gemeinschaft sehr genau hinzuschauen, passt das? Was ist die beste Lösung? Und die beste Lösung kann auch sein, dass zum Beispiel ein Ahne noch bei uns verbleibt für eine gewisse Zeit.
Und dabei ist wichtig, dass nicht wir diejenigen sind, die das alleine entscheiden, sondern Dialog ist erstens wirklich gemeint als Gespräch, zuhören, hören, was gewünscht, benötigt wird, um dann zu sehen, mit der Gruppe, mit der Community, was sind Möglichkeiten? Und wenn heute die Möglichkeit heißt, es verbleibt hier, dann kann es morgen anders sein. Mhm. Wenn heute die Möglichkeit heißt, es geht in eine Ausstellung, kann es morgen eine andere sein. Wenn es heute bedeutet Resolution, kann es morgen immer noch eine andere sein.
Deswegen ist eure Projektreihe auch unterschiedlich aufgebaut. Wir haben vorhin den Raum gesehen, in dem das passiert. Könnt ihr etwas mehr erzählen, was ihr vorhabt in den nächsten Monaten? Was können wir dort erwarten?
Also als nächstes folgt ja das Projekt Hiva Oa. Dort geht es um eine Leihgabe von Objekten nach Hiva-Oa in ein Kulturzentrum, das noch errichtet wird. Wir werden knapp 70 Objekte sehen, die potenziell als Leihgabe nach Hiva-Oa reisen könnten. Wir werden aber noch eine Auswahl treffen. Wir sind sehr weit im Prozess, diese Ausstellung zu gestalten, Texte zu schreiben, die Auswahl der Objekte wirklich zu vervollständigen. Und ich bin sehr optimistisch, dass das in diese 3 Wochen fällt, in vor aller Augen, und man das dann auch dort erleben kann.
Also live dabei sein kann.
Genau.
Als nächstes kommt dann im nächsten Jahr der Teil zu Benin, Nigeria, wo die Provenienzforschung schon seit geraumer Zeit von den 8 Museen, die Benin-Bestände haben, betrieben wird und jetzt Vermittlung im Vordergrund steht. Und da werden wir zeigen, wie weit wir sind. Und das kann ich heute noch gar nicht sagen, wie weit wir dann nächsten Jahr im Februar sein werden. Aber wo immer wir stehen, von da geht es dann weiter in der Zeit, in der es in voller Augen gezeigt wird. Und wir beantworten auch da nahezu alle Fragen.
Vielen Dank, ihr beiden. Das war wahnsinnig, wahnsinnig interessant für uns. Ich würde allen wärmlichst empfehlen, dahin zu gehen. Ich habe heute Morgen, wenn nicht nur gelernt, sondern einfach auch menschliche Geschichten gehört.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen und dann auch den Ahnen und den Communities zu begegnen. Und ich freue mich auch sehr auf den Dialog mit euch und die Fortsetzung des Dialogs. Dankeschön.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank an euch und nicht verpassen, wenn der Tulu im November zurückgegeben wird.
Ja, Sophie, das war jetzt unsere 7. Episode. Mit jedem Mal haben wir uns ein bisschen mehr kennengelernt, ein bisschen mehr die Kulturlandschaft erkundet.
Jetzt geht's in eine Sommerpause für uns. Ein Löchchen und für unsere Zuhörer, aber nicht lange.
Nicht lange.
Wann geht's denn weiter?
Im September.
Im September geht's wieder weiter. Und da haben wir was vor?
Wir werden in die Fondation Beiler gehen und uns die größte Ausstellung zu Henri Matisse angucken.
Genau, und danach kommt noch Vitra, Vitra Design Museum. Das hat selber mal ganz am Anfang vorgeschlagen, hat gesagt, wie weltoffen ist die Stadt, glaube ich, hast du gesagt, auch wenn jeder kennt Weil.
Weil am Rhein kennt jeder. Einen kleinen Vorgeschmack gewinnen wir 2 während der Art Basel. Was es dann aber sonst noch alles im Vitra Design Museum zu sehen gibt, erfahrt ihr in unseren nächsten Folgen. Bis bald,
schöne Pause,
schönen Sommer.
This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Laudon.